begrüßt Sie Michael Augustin. In unserer heutigen Sendung geht es zunächst um ein Ereignis, das mittlerweile 79 Jahre zurückliegt. Im ostfriesischen Rebsholt wurde Anfang 1914 ein Pastor in seiner Kirche durch Schüsse tödlich verwundet. Ein Ereignis, das damals internationales Aufsehen erregte, in jenem Jahre 1914. Der Tod eines Einzelnen vermochte noch zu erschüttern, Anfang des Jahres, an dessen Ende das Massensterben in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges längst begonnen hatte. Andreas Wojak konnte sich bei der funkischen Aufarbeitung des Kriminalfalles auf eine akribische Dokumentation stützen, die Werner Janssen 1978 zusammengestellt hat. Im zweiten Teil des Heimatfunks erwartet sie dann eine Würdigung des Schriftstellers Karl Lerps, der im April 100 Jahre alt geworden wäre. Doch nun hören Sie bitte, was Andreas Wojaks Nachforschungen ergeben haben. Eine Tat, die zum Himmel schreit. Der Pastorenmord im ostfriesischen Rebsholt im Jahre 1914.
Das war damals natürlich etwas ganz Ungewöhnliches, ein Mord in der Kirche. Das konnten die Leute einfach nicht verstehen. Das hat es auch sonst wohl noch nirgends gegeben. Das konnten sie sich einfach nicht vorstellen, dass wegen ein paar Groschen oder ein paar Mark, die der Täter da finden konnte, es zu einem Mord kam.
Ja, herzlich willkommen im sogenannten tausendjährigen Rebsholt. Das heißt, wenn Sie jetzt hier diese Kirche sehen, dann ist diese Kirche nicht 1000 Jahre alt. Tausendjähriges Rebsholt meint, dass hier vor über 1000 Jahren, einmal vom Kaiser Otto II. Das Stift Rebsholt bestätigt worden ist. Damals wurde eine Klosterkirche gebaut, etwa 200 Meter von hier. Diese Kirche wurde dann erst im 13. Jahrhundert erbaut, und zwar als Konkurrenzkirche, als Gemeindepfarrkirche. Sie ist ursprünglich errichtet worden als eine einschiffige Hallenkirche. Später wurden dann die Seitenarme angesetzt und auch der Turm, der 1474 zerstört worden ist, heute noch als Ruine besteht, und um 1300 herum der oktagonale Altarraum. Wir haben jetzt nach der Wiedereinweihung der Kirche die alte Fensterform wiederhergestellt. Zum größten Teil sind es hier im Hauptschiff gotische, frühgotische Fenster. Allerdings ist diese Kirche in diesem Jahr aufgenommen worden in das Programm Reisen in die Romanik. Man findet also auch in dieser Kirche noch romanische Stilelemente. Vor allem in der sogenannten alten Kirche, die heute abgeteilt ist, die früher einmal zu dem Kirchraum dazugehört hat. Wenn man durch die Kirche geht und einfach mal den Blick umherwandern lässt, dann sieht man die ältesten Teile. Das ist ein Taufstein im Altarraum, von dem es heißt, dass es vielleicht auch ein Weihwasserbecken gewesen ist. Auffällig ist dann beim Blick in den Altarraum der Altar, der deutlich macht, dass das Abendmahl und die Kreuzigung etwas zu tun haben mit den Rebsholter Christen. Es findet sich die Rebsholter Kirche noch auf einem der Bilder und der Fußboden der Kirche ebenfalls auf dem unteren Abendmahlsbild. Wenn jetzt der Blick zurückgeht, dann fällt er besonders auf die Leuchter in dieser Kirche. Leuchter von einer besonderen Pracht und Schönheit, die um 1600 herum in die Kirche gekommen sind, allerdings mit Ausnahme eines Leuchters aus dem Mittelalter, der im Seitenschiff hängt, der bronziert ist und die Stadt Jerusalem, das himmlische Jerusalem darstellt. Noch einmal wiederholt sich diese Vorgabe in dem großen Radleuchter, den wir hier im Altarraum hängen haben. Ja, was allerdings dann erwähnt werden muss, dass hier in der Kirche auch schon ein Mord passiert ist.
Es war am Freitag, dem 2. Januar 1914, als einige Dorfbewohner gegen 21 Uhr im Zentrum des Ortes mehrere Schüsse hörten, die von der Kirche herkamen.
Der Dienstknecht Hermann Heiko Gebhardts,
so fand die Polizei später heraus,
hörte die Schüsse, als er im Hause seines Dienstherrn, des Landwirts Heike Harms, etwa 130 Meter von der Kirche entfernt, um 9 Uhr vor dem letzten Abfüttern fegte. Um dieselbe Zeit befand sich der Haussohn Gerhard Peeks auf einer Wegkreuzung 200 Schritt südlich der Kirche. Hier hörte er deutlich 3 Schüsse von der Kirche her. Die beiden ersten kamen unmittelbar hintereinander, Knall auf Knall. Zwischen diesen beiden und dem dritten lag ein Zwischenraum von etwa 7 Sekunden. Der Landwirt Gerjet Möhlmann stand um 9 Uhr vor seinem Hause und hörte von der Kirche her 3 Schüsse, die kurz hintereinander fielen. Etwa eine Viertelstunde später fiel noch ein Schuss. Kurz nach 9:45 Uhr verließ der Schuhmacher Edo Hermann Janssen das neben der Peterschen Wirtschaft gelegene Haus des Bäckermeisters Dirks, bei dem er Backwaren geholt hatte. Gerade als er vor dem Hause des Gastwirts Peters war, hörte er einen einzigen Schuss fallen, der von der Kirche her herüberschallte. Der letzte Schuss ist auch von dem Dienstknecht Heinrich Mertens und der Haustochter Johanne Rehns zwischen 9.15 Uhr und 9.20 Uhr gehört worden. Beide dienten damals bei dem Lehrer Hinrichs und befanden sich allein in der nach hinten gelegenen Kinderstube.
Das Protokoll schließt mit der Feststellung:
Die Zeugen haben sämtlich den Schüssen keine Bedeutung beigelegt, da sie glaubten, es handele sich um das übliche Neujahrsschießen.
Tatsächlich waren es jene Pistolenschüsse, die den Rebsholter Pastoren Christian Wilhelm Lotz in der Kirche niederstreckten.
Zur Kirchengemeinde Rebsold hatten von jeher wegen ihres großen Einzugsgebietes 2 Pfarrstellen gehört. Während der eine Geistliche, der sogenannte Pastor Primus, Christoph de Bur mit seiner Familie die Pastorei in unmittelbarer Nähe der Kirche bewohnte, sie existiert noch heute, lebte Lotz mit seiner Frau und seinen 7 Kindern in dem zweiten Pfarrhaus, circa 200 Meter von der Kirche entfernt, jenseits der Dorfstraße, die von Friedeburg nach Wittmund führt.
Wie alle anderen Dorfbewohner ahnte auch Pastor de Bur nichts von dem Verbrechen in der Kirche, dem sein Kollege zum Opfer fiel. Er gehörte zu den Letzten, die Christian Wilhelm Lotz lebend gesehen haben.
Am Abend des 2. Januar,
berichtete de Bur später,
waren meine Frau und ich mit unseren beiden Kindern bei Lotz zu einer kleinen Weihnachtsfeier, wie wir eine solche jedes Jahr in unseren beiden Familien zu halten pflegten. Die Einladung von Herrn Pastor Lotz, wir möchten zum Abendessen bleiben, konnten wir nicht annehmen, weil wir selbst um 8 Uhr Besuch erwarteten. So brachen wir gegen 8 Uhr mit den Kindern auf. Es war Glatteis. Daher gingen wir nicht, wie sonst immer, über den Kirchhof, weil dort der Steinpfad recht abschüssig ist, sondern benutzten die Chaussee. Zu Hause trafen wir unseren Besuch bereits an, Frau Schmiedemeister Maria Peeks. Mit der saßen wir eine ganze Weile zusammen und begaben uns dann zur Ruhe. In der Nacht,
fährt de Bur in seinem Bericht fort,
es war 2:10 Uhr, wurde ich durch lautes Rufen, Klingeln und Pochen an der Haustür aufgeweckt. Ich erkannte bald an der Stimme den Studiosus Theologiae Bruno Lotz, den ältesten Sohn meines Kollegen. Er rief mir zu, er und sein Bruder Gottfried hätten ihren Vater in der Kirche tot, erschossen oder erstochen, aufgefunden. Ich möchte doch so rasch wie möglich herüberkommen. Ich bin dann sofort hingeeilt. Es war ein schauerlicher Gang in der dunklen Nacht vorbei an unserer alten lieben Kirche, die nun zu einer Mordstätte geworden war. Vor dem Peterschen Gasthaus traf ich mit Gottfried Lotz zusammen, mit dem ich zur zweiten Pastorei ging. Hier fand ich meinen lieben Kollegen in seiner Studierstube auf einer Chaise Longue liegend. Der gleich nach mir eintreffende Arzt, Sanitätsrat Dr. Harte aus Friedeburg, konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Der Versuch des Pastoren Lotz, die Familie de Bur zum Dableiben zu bewegen, mutet im Nachhinein wie ein vergebliches Unterfangen an, dem Schicksal zu entrinnen.
Über das, was sich nach dem Abschied der de Bur's abgespielt hatte, vermochten die Ermittlungsbehörden ein recht genaues Bild zu gewinnen. Wir lesen in den Gerichtsakten, die im Staatsarchiv Aurich aufbewahrt werden.
Nachdem die Familie de Bur weggegangen war, sang der Pastor Lotz mit seinen Söhnen Bruno und Martin zum Klavier noch das Lied »Heilige Nacht, du kehrest wieder« und ging dann mit seiner Familie zu Tisch. Nach dem Abendessen unterhielten sich die Eheleute Lotz noch einige Zeit mit dem im Hause tätig gewesenen Schneider Janssen und begleiteten ihn beim Nachhausegehen bis zur Scheune, von der sie gegen 8:30 Uhr zusammen nach dem Pfarrhause zurückkehrten, wo ihre 4 Töchter und ihre 3 Söhne in dem Kinderzimmer arbeiteten. Ehefrau Lotz ging zur Arbeit nach der Wohnstube, während der Pastor Lotz sich nach seinem Studierzimmer begab, um seine Predigt für Sonntag, den 4. Januar 1914, vorzubereiten. Kurz vor 9 Uhr ging Pastor Lotz mit Hut und einer elektrischen Taschenlampe in die Kirche, offenbar um sich den Text zur Predigt zu holen, den er auf einem Zettel in der hinter dem Altar liegenden Agende aufgeschrieben hatte.
Die Abwesenheit des Pastors Lotz,
so rekonstruierte die Polizei weiter,
wurde zuerst von dem Dienstmädchen Marie Albers bemerkt, die um 9:00 Uhr das Studierzimmer betrat, um Kohlen aufzuschütten. Um 10:30 Uhr kamen die Töchter in das Studierzimmer, um ihrem Vater gute Nacht zu wünschen. Da sie glaubten, er sei ausgetreten, legten sie sich zu Bett. Um 12:00 Uhr wollten die Söhne ebenfalls zu Bett gehen. In diesem Augenblicke fragte die Ehefrau Lotz nach ihrem Manne, dessen Hut sie vermisste. Nachdem die Söhne ihn im Hause, in der Scheune und beim Nachbarn Harms nicht gefunden hatten, durchsuchten Bruno und Gottfried das Haus in 2 Richtungen und kehrten etwa um 1:20 Uhr nach Hause zurück. Die Nacht war stockdunkel. Im Hause teilte ihre Mutter mit, dass der Kirchenschlüssel fehle und forderte sie auf, nach der Kirche zu gehen und den Vater dort zu suchen. Bruno und Gottfried eilten sofort nach der Kirche. Die Kirchentür stand in einem Winkel von 45 Grad auf. Beim Betreten des Vorraums sahen sie im Lichte ihrer elektrischen Lampe zum Schreck ihren Vater liegen. Sein Kopf und seine Schulter waren schon im Flur zu sehen. Der größte Teil des Körpers lag im Kirchenschiff an der rechten Seite der inneren Kirchentür. Der Kopf lag auf der linken Seite. Aus dem Munde war etwas Schaum herausgetreten. Die Beine waren übereinander geschlagen. Neben dem Munde war eine Schleimlache zu sehen. Die Söhne glaubten zuerst, ihr Vater sei noch am Leben. Der eine fühlte den Puls, der andere rieb die Brust. Bruno Lotz wischte den Schleim notdürftig vom Barte ab und blies noch in den Mund hinein. Dann rissen sie schnell Kragen und Schlips auf und knöpften Joppe und Weste los. Dabei bemerkten sie, dass das Hemd blutbefleckt war. Die linke Seite, die auf den Steinen gelegen hatte, war kalt, die rechte lauwarm. Bruno und Gottfried Lotz trugen dann ihren Vater nach dem Pfarrhause. Dort legten sie ihn im Studierzimmer auf die Chaiselongue, wo die Ehefrau Lotz, Bruno und Martin Lotz Wiederbelebungsversuche machten.
Hierzu gibt Dorothea Lotz später zu Protokoll:
Ich hauchte ihm Atem ein, wärmte den Puls und legte heiße Tücher auf.
Erst als sie eine Schusswunde entdeckt und Bruno ihr zuflüstert:
Mutter, es nützt nichts mehr.
Erst da gibt Dorothea Lotz auf. Sie reagiert mit der Feststellung:
5 Wunden, wie sein Heiland. Gottes Stunde war da. Wenn eine Garbe reif ist, wird sie eingeholt in die himmlische Scheune.
Noch in der Nacht begeben sich mehrere benachrichtigte Dorfbewohner, unter ihnen der Kirchenvorsteher Heike Harms, der Gastwirt Peters und der Bäckermeister Heinrich Dirks an den Tatort. Sie finden leere Patronenhülsen und stellen fest, dass der Opferstock zwar aufgebrochen, aber offenbar kein Geld entwendet worden ist.
Mit den behördlichen Untersuchungen über den Todesfall wird unverzüglich begonnen, wie dem Bericht Pastor de Bourges zu entnehmen ist.
Bereits am Sonnabend kamen die Herren vom Gericht herein und nahmen die ersten Vernehmungen vor. Sonntag, den 4. Januar, ist die Leiche im hiesigen Konfirmandensaal seziert worden. Wir hatten dort noch den Weihnachtsbaum stehen. Der wurde am Abend schleunigst fortgeräumt. Ein trauriger Schluss des schönen Weihnachtsfestes.
Erste Ergebnisse der Ermittlungen erfährt die Öffentlichkeit aus der Presse. In der in der Kreisstadt Wittmund erscheinenden Lokalzeitung Anzeiger für Harlinger Land heißt es am 6. Januar:
Beim Betreten der Kirche wird Herr Pastor Lotz den oder die Einbrecher beim Erbrechen des Opferstocks überrascht haben. Es wird sich hier ein Kampf zwischen dem Herrn Pastoren und dem Einbrecher entsponnen haben, bei welchem der Herr Pastor 4 Schüsse erhielt. Der eine drang ihm in den Oberschenkel, 2 weitere durchbohrten seinen Leib in der Magengegend und einer derselben durchschlug noch den Beckenknochen, der 4. traf das Herz und befreite mit seiner unbedingt tödlichen Wirkung den ruchlosen Mörder von dem einzigen Zeugen seiner verabscheuungswürdigen Tat.
Es bleibt freilich nicht bei der Sachinformation. An anderer Stelle ist in derselben Zeitung zu lesen:
Die grauenhafte Tat, die am Freitagabend in unserer Kirche von ruchloser Hand verübt wurde und welcher der zweite Seelsorger unserer Gemeinde, Herr Pastor Lotz, auf so schreckliche Weise zum Opfer fiel, hat in unserer Gemeinde begreiflicherweise allgemeine Bestürzung und Entrüstung hervorgerufen. Und mit regster Anteilnahme verfolgt man die Schritte, die zur Klärung der Sachlage getan werden. Hoffentlich gelingt es recht bald, die Täter zu ermitteln, damit die schreckliche Tat ihre Sühne findet.
Die schreckliche Tat ist bald Tagesgespräch in Ostfriesland. Aber sie macht auch Schlagzeilen weit über die Region hinaus. In praktisch allen deutschen Zeitungen wird über das Ereignis berichtet und sogar das Ausland nimmt Anteil am schauerlichen Geschehen in dem abgelegenen deutschen Dorf.
Die Staatsanwaltschaft des zuständigen Landgerichts Aurich wendet sich schon wenige Tage nach dem Mordfall mit einer großen Anzeige an die Öffentlichkeit. Darin wird für die Aufklärung der Tat eine außergewöhnlich hohe Belohnung ausgesetzt, nämlich 2000 Mark. Dies entspricht dem zweifachen Jahresverdienst eines Arbeiters.
In der Anzeige ist davon die Rede, dass sich vor der Kirche Fahrradspuren gefunden hätten und dass kurz zuvor im benachbarten Lehrhafe die Kirche mittels eines Nachschlüssels geöffnet und der Opferstock beraubt worden sei. Außerdem wird ein Zusammenhang mit weiteren Kirchendiebstählen in Oldenburg und Ostfriesland vermutet.
In Rebsold wird unterdessen die Beerdigung des Pastoren Lotz am 8. Januar gleichsam zu einer Demonstration der allgemeinen Empörung und Betroffenheit. Der Anzeiger gibt das Ereignis ganz im Pathos jener Zeit wieder.
Rebsold. Gestern Nachmittag fand hier die Beerdigung unseres auf so furchtbare Weise dahingerafften Seelsorgers, Herrn Pastor Lotz, statt. Die allgemeine Teilnahme, welche dieses schreckliche Ereignis in unserer Gemeinde und überall, wohin die Kunde davon gedrungen, ausgelöst hat, spiegelte sich in der überaus zahlreichen Beteiligung, die die Trauerfeierlichkeiten fanden. Mit den schwer geprüften Angehörigen scharten sich um den Sarg ihres geliebten Amtsbruders, ihres verehrten Seelsorgers, die Herren Geistlichen der Inspektion und der Nachbarschaft, die Herren Lehrer und die Kriegervereine aus unserer Kirchengemeinde sowie die Gemeindemitglieder und viele Freunde des Entschlafenen. Die Trauerfeierlichkeiten begannen mit der Parentation im Trauerhause. Alsdann hielt hier der Schwager des Dahingeschiedenen, Herr Pastor Lenz Golzen, die Trauerrede. Derselbe schilderte in ergreifender Weise, wie hier in die in trautem Familienkreise empfundene Weihnachtsfreude so plötzlich der herbe Schmerz um den Verlust des geliebten Gatten und des treusorgenden Vaters getreten sei und das schreckliche Ereignis der verhängnisvollen Nacht das schöne Familienleben gerade jetzt zerstört habe, wo es so herrlich erblüht sei. Es müsste aber den Hinterbliebenen die Erkenntnis ein lindernder Trost sein, in wie reichem Maße dem teuren Entschlafenen und ihnen die Gnade Gottes zuteil geworden wäre. Redner brachten dies in herrlichen, von tiefer Demut getragenen Worten zum Ausdruck. Der Gesang der Schulkinder beschloss diese Feier. Dann trugen die Kirchen- und Schulverbandsvorsteher den Sarg hinaus zu unserem ehrwürdigen Gotteshause, das mit Tannengrün in stimmungsvoller Weise geschmückt war. Vor dem Sarge schritten die Herren Geistlichen, ihm folgten die Leidtragenden und die Teilnehmer an der eben beendeten Feier. So bewegte sich der Trauerzug unter den Klängen der Kriegervereinskapelle zum Gotteshause, das bereits eine unzählbare Menschenmenge füllte.
Christian Wilhelm Lotz, der als Opfer seines hohen Berufes dahingeraffte Sohn des verstorbenen Senators Lotz aus Leer, so die Zeitung, wurde 51 Jahre alt. Wer war nun dieser Mann? An detaillierten Charakterisierungen des Geistlichen fehlt es, aber ein wenig Licht auf seine Persönlichkeit wirft eine Episode, die einer der Söhne überliefert hat.
Der Alkohol ist ein gefährliches Etwas, und Vati suchte auf jede Weise, diesen Volksverderber zu bekämpfen. Es gab ja so einige Trinker im Dorf. Bei Begräbnisangelegenheiten ward immer viel Schnaps geboten. Das war eine Widerwärtigkeit. Fati suchte das abzuschaffen. Da war nun einst wieder Begräbnis und der Hauswirt bot denn auch Fati ein Glas an. »Kann ich nicht davon etwas mehr haben?«, so fragte Fati, fast klang's höhnisch. Der Mann staunte, dachte dann aber, ja, der Pastor soll nicht umsonst bitten, und schon holte er eine ganze Flasche. Fati fragt, »So, das darf ich also meins nennen?« »Jawohl.« »Gut.« Und damit steht Fati auf, öffnet das Fenster und wirft die volle Flasche klirrend auf das Pflaster. Der Mann ist später in den Blaukreuzverein eingetreten.
Pastor Lotz sei ein Mann gewesen, der beherzt zupacken konnte, wird erzählt. Einmal habe er durch sein Eingreifen einen am Straßenrand liegenden Mann vor dem Erfrieren bewahrt. Ein andermal allerdings vergeblich versucht, einem ins Eis eingebrochenen Schlittschuhläufer zu Hilfe zu kommen.
Ohne Zweifel war Lotz eine starke, vermutlich auch populäre Persönlichkeit, wodurch die allgemeine Empörung über das Verbrechen sich noch verstärkt haben dürfte.
Die schreckliche Tat
ist Ende Januar im Anzeiger zu lesen.
Die schreckliche Tat will immer noch nicht aus dem Tagesgespräch verschwinden. Wo nur die Gemeindemitglieder hier zusammenkommen, kommt die Erregung der Gemüter über dieses scheußliche Verbrechen noch immer zum Ausdruck. Es ist eine Tat, die sozusagen um Rache zum Himmel schreit.
Einer der Dorfbewohner, der Bauer Johann Hinrich Peeks, ein tief religiöser Mann, bringt seine Empörung gar in literarischer Form zum Ausdruck. In einer Art Ballade, die er Anfang März an seinen Bruder Heinrich in Bad Oeynhausen schickt, zeichnet er das Geschehen auf seine Weise und man muss auch sagen, in seiner Version noch einmal nach.
Der Priestermord in Rebsholt. Früh vom Turm die Glocken klingen, sagt, was ist denn schon geschehen? Was wollen die so früh verkünden? Wir können doch kein Fest begehen. Nein, Priestermord. Oh, das klingt schaurig. Die alte Kirche ist entweiht. Und Kirchenraub, es ist furchtbar traurig. Eine Tat ist's, die zum Himmel schreit. Das Weihnachtsfest, es ist verklungen. Der Pfarrer hat es froh verlebt. Die Weihnachtslieder sind verklungen. Und liebend hat er sich bestrebt, die Seinigen noch zu beglücken, beim Lichtschein und am Weihnachtsbaum. Und ach, wie traurig kann sich's schicken, zerstört ist dieses Glückes Traum. Der Pfarrer wandelt traumverloren, spät betend zu dem Heiligtum. O Christ des Herrn, du warst geboren, geh dieses Jahr auch wiederum mit mir und auch mit der Gemeinde. Hilf mir verkünden, Herr, dein Wort. Stärk mich, o Gott, du kannst's allein. Sei du mein Trost, mein treuer Hort. So spricht der Mann, dem Gott zu dienen, die heiligste, die höchste Pflicht. Er ahnt im Gotteshause deinem ganz sicher seinen Mörder nicht. Voll Andacht tritt der Priester leise, ehrwürdig ein ins Heiligtum, dass er darin nach frommer Weise in Demut bete, Gott zum Ruhm. Doch horch, jetzt hört er leise Schritte und spricht zu sich, ich bin allein, wer mag denn noch so spät, ich bitte, hier in der dunklen Kirche sein? Er leuchtet hurtig um die Ecken, da kauert einer, Furcht und Graus, das kennt er nicht. Er greift zum Schrecken den Kerl und ruft, komm mal heraus, du Kirchendieb, dass Gott dich strafe. Der Dieb, der denkt, befreie dich. Wozu hast du denn deine Waffe? Erschieße ihn. Es ist fürchterlich. Ein Kampf entsteht auf Tod und Leben. Der Priester lässt den Dieb nicht los. Er hält ihn ohne Furcht und Beben. Bestrafung, das soll sein. Sein Los. Der Räuber sucht sich zu befreien. Es nützt ihm nichts, man hält ihn fest. Der Priester kann um Hilfe schreien, denkt er. Schieß zu, dass er dich lässt. Und dröhnend in dem dunklen Raum kracht laut ein Schuss. Der Widerhall klingt schrecklich. Und fast wie im Traum lässt er den Dieb. Ein Feuerstrahl ergießt sich ihm in die Gebeine. Verwundet sinkt er in die Knie und ruft, Herr, hilf! Du, Herr, alleine, hilf mir, denn du verlässt uns nie. Doch, bumm, bumm, noch zwei Schüsse krachen, getroffen fällt der Priester um.
Der Mörder denkt, was soll ich machen? Der Satan spricht, jetzt sei nicht dumm, hier heißt es, deine Tat vollenden. Auf, schieß ihn tot, sonst nennt er dich. Ins Zuchthaus werden sie dich senden, bis dass du endest. Rette dich. Der Pfarrer stöhnt aus tiefster Seele. Da tritt er rasch an ihn heran, setzt ihm die Pfeif, dass er nicht fehle, jetzt auf die Brust und zieht den Hahn und trifft. Gar grässlich hallt es wieder vom Todesschuss im Heiligtum. Der Satan lacht. Dich hab ich wieder, du Mörder, unstet nun, flieh du herum. Und dann mit dieser Schuld beladen, wie Kain flieht er durch die Nacht. Er achtet keinen Fall noch Schaden. Der letzte Schuss noch immer kracht. Das Stöhnen glaubt er stets zu hören, den letzten Seufzer abgrundtief. Er kann der Angst sich nicht erwehren. Die Hölle folgt ihm heulend nach. Gott wird ihn strafen, wird ihn finden. Er hat die böse Tat gesehen. Auf lichten Höhen, in dunklen Gründen herrscht Gott, der dieses ließ geschehen. Er kann ihm wecken das Gewissen zu unerhörter Qual und Pein, dass er, um seine Schuld zu büßen, sich anklagt und gesteht sie ein.
Soweit der Bauer Johann Hinrich Peeks, dessen Familie von alters her zu tragenden Geschlechtern im Dorf gehörte.
Rebsholt, das heute zur Gemeinde Friedeburg gehört, zählte vor dem Ersten Weltkrieg rund 500 Einwohner, die von Landwirtschaft, aber auch Handwerk und Handel lebten. Dörflicher Mittelpunkt war und ist die Mauritiuskirche, eines der imposantesten Bauwerke des Mittelalters in Ostfriesland. In den vergangenen Jahren ist sie grundlegend renoviert und restauriert worden. Von der Hauptstraße her nimmt der Besucher zuerst die gewaltige Turmruine wahr, an die sich nach Osten hin das Kirchenschiff anschließt. Den Turm ließ die Gräfin Theda im Jahr 1474 bei einer Belagerung zerstören.
Vor 1914 war die Welt in Rebsholt klein und wohl auch ziemlich heil. Wie aus heiterem Himmel kam das Verbrechen in der Kirche über das Dorf. In den Wochen nach dem Mord habe in der Gemeinde die aufgeregt angstvolle Stimmung angehalten, berichtet Pastor de Boer.
Es lag ein Grauen über allem. Die Straßen waren, sobald es dunkelte, menschenleer. Selbst in den Wirtshäusern hatte das sonst so lärmende Treiben ein Ende.
Erst nach und nach habe sich das Entsetzen verloren.
Es kamen die Zeiten der Untersuchung und der Suche nach dem Mörder. Schon am Tage der Beerdigung verbreitete sich das Gerücht, dass derselbe in der Person des Gastwirts Rahman hier entdeckt sei. Rahman, auch sonst nicht im besten Rufe stehend, hatte sich durch sein Verhalten und auffälliges Reden verdächtig gemacht.
Hinrich Rahmann aus Heidmühle bei Jever, ein gewalttätiger, roher, dem Trunke ergebener Mensch von 27 Jahren, wie er in den Akten charakterisiert wird, hatte bis November 1913 in Rebsholt eine Gaststätte besessen.
Da die Völlerei bald zu Unzuträglichkeiten in der Gemeinde führte,
ist in den Akten zu lesen,
wurde die Wirtschaft zum Teil auch auf Veranlassung des Pastors Lotz von der Polizeibehörde scharf kontrolliert.
Rahmann, der seine Konzession schließlich verlor, wurde mehrfach verhaftet, mangels Beweisen jedoch bald wieder freigelassen.
Kein Wunder, dass in dieser aufgeregten Zeit Gerüchte die Runde in Rebsholt und im übrigen Ostfriesland machen. Der Bauer Peeks schreibt darüber im Brief an seinen Bruder:
Es wäre sehr im Interesse der schwer geprüften Familie Lotz zu wünschen, wenn die Sache ans Licht käme. Denn hier gibt es noch immer böse Zungen genug, die die Sache so hinzustellen suchen, als hätte er Selbstmord verübt. Und wenn ihnen die Möglichkeit einer solchen Tat bestritten wird, so versteigen sie sich, namentlich der Mob, zu der ungeheuerlichen Behauptung, dann hätten ihn seine eigenen Söhne, die so gut und christlich erzogen sind, selbst erschossen.
Auch in den Zeitungen findet das Gerede seinen Niederschlag. So schreibt die Emder Zeitung am 23. Februar 1914:
Rebsholt. Das Gerücht, es habe sich der verstorbene Pastor Lotz selbst entleibt, scheint immer mehr um sich zu greifen. Wie wir von völlig kompetenter Seite erfahren, hat die von den Kreisärzten der Kreise Wittmund und Aurich vorgenommene gerichtliche Sektion Mord mittels einer Schusswaffe ergeben. Im Hinblick hierauf ist es Pflicht eines jeden, der von dem Gerücht hört,
diesem energisch entgegenzutreten.
Mit Erleichterung und, wie der Anzeiger schreibt, mit großer Genugtuung wird dann fast 5 Monate nach der Tat am 23. Mai 1914 die Mitteilung der Ermittlungsbehörden aufgenommen, dass der Täter gefasst sei. Es handelt sich um den 26-jährigen, vielfach vorbestraften Putzer Christoph Heeren Christoffers, der aus dem nördlich von Wittmund gelegenen Dorf Burhafe stammt.
Ältere Dorfbewohner Rebsholz wissen häufig allerhand Einzelheiten zum Pastorenmord zu erzählen. Dinge, die von Mund zu Mund gingen, von Generation zu Generation.
Alice Eckhoff, die aus dem benachbarten Hilmersburg stammt und seit vielen Jahren in Rebsholz lebt, hörte über die Festnahme des Täters Folgendes.
Und dann erzählte meine Mutter auch, dass sie ihn ja im Sommer darauf in einer Gaststätte bei Radum erwischt haben. Dort soll er des Öfteren eingekehrt sein, auch um etwas zu sich zu nehmen an Trinken oder an Essen. Und eines Tages hat er Fahrradpanne gehabt und er hat nie seinen Rucksack abgelegt. Und das ist der Wirtin aufgefallen. Und eines Tages, als er Panne hatte, hat er seinen Rucksack doch in der Gaststätte liegen lassen. Da hat sie schnell ihren Mann geholt, der hat ihn im Gespräch aufgehalten und sie ist schnell zur Polizei gefahren mit dem Fahrrad, weil sie in dem Rucksack einen Schlachring und mehrere Dietriche gefunden hat. Und da sollen sie anhand dieser Sachen, sollen sie ihn dann festgenommen haben und dann hat sich nachher alles aufgeklärt.
Tatsächlich verlief die Festnahme ein wenig anders. Christoffers war, nach Hinweisen aus der Bevölkerung, schon am 1. April im Objeferschen Busch bei Schortens, unweit von Jever, wo er ein Versteck angelegt hatte, gefasst worden. Dort fand man, so das Protokoll,
ein neues Fahrrad, ein Paket mit neuer Wäsche, mehrere goldene und silberne Uhren, Kleidungsstücke, einen Beutel mit Pfennigen sowie einen Zinnleuchter, der aus der Kirche Leerhafe gestohlen wurde.
Außerdem, und das war zweifellos der wichtigste Fund, werden eine geladene Browning-Pistole und mehrere Dietriche sichergestellt.
Ob und wenn ja, wem damals die von der Staatsanwaltschaft ausgesetzte hohe Belohnung ausgezahlt worden ist, ist immer im Dunkeln geblieben.
Nach der Festnahme wird Christoph Christoffers zunächst wegen eines Einbruchdiebstahls in einem Geschäft in Friedeburg, den er unmittelbar vor seiner Festnahme begangen hatte, am 13. Mai von der Strafkammer in Aurich zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. Genau eine Woche später, am 20. Mai 1914, gesteht Christoffers auch das Verbrechen in Rebsholz.
Über den Grund geben die Akten keine Auskunft. Vermutlich waren die Indizien so erdrückend, dass Christoffers durch ein Geständnis eine Anklage wegen Mordes zu verhindern trachtete.
In dem Geständnis schildert Christoffers detailliert das Geschehen, freilich aus seiner Sicht.
Ich bin am 2. Januar 1914 etwa 2, 2,5 Uhr bei Familie Fritsche in Rüstringen gewesen und habe mich da noch etwas in Wilhelmshaven aufgehalten. Mein Fahrrad hatte ich bei mir. Bekleidet war ich mit meinem langen Gummimantel und mit dem graugrünen schlappen Hut, den ich bei meiner Verhaftung getragen habe. An den Beinen trug ich graue Fahrradgamaschen. Ich bin dann von Wilhelmshaven zunächst am Kanal lang nach Mariensiel mit dem Fahrrad gefahren, wo ich ankam, als es gerade dunkel war. Ich hatte mir schon unterwegs überlegt, dass ich in der kommenden Nacht nach Friedeburg wollte und dort den Einbruch ausführen wollte, dessen wegen ich jetzt bestraft worden bin. Ungefähr 2 Kilometer vor Rebsholz bin ich vom Rade abgestiegen, es hatte die ganze Strecke geregnet, sodass mir das Wasser schon die Knie durchnässt hatte. Da bin ich abgestiegen und habe mein Rad bis Rebsholz geführt. Kurz vor Rebsholz sagte ich mir, was ich eigentlich bei diesem Wetter jetzt sofort nach Friedeburg fahren sollte. Ich gedachte, mich erst in der Rebsholter Kirche auszuruhen. Gleichzeitig hatte ich allerdings die Absicht, in der Rebsholter Kirche im Opferkasten nach Geld zu suchen. Ich habe dann mein Rad auf den Kirchhof geschoben, bin an die Hauptkirchentür gegangen und habe hier mit einer Taschenlampe das Schloss der Kirchentür abgeleuchtet. Die Sache ging aber nicht ganz einfach. Ich habe wohl 1/4 Stunde lang an dem Schloss herumgemurkst, ehe ich sie aufbekam. Ich habe dann die nunmehr offene Kirchentür aufgeklinkt und mein Rad mit hineingenommen.
In der Kirche bricht Christoffers den Opferstock auf. Als er hineinleuchten will, versagt allerdings seine Taschenlampe. Er fährt fort.
Da ging die äußere Kirchentür, die ich wieder eingeklinkt hatte. Derjenige, der in die Kirche kam, hielt sich nur einige Sekunden im Vorraum auf. Ich dachte mir, dass er in dieser Spanne Zeit wohl mein Fahrrad dort stehen gesehen und beleuchtet hatte. Ich war unter allen Umständen entschlossen, den Kirchenausgang zu gewinnen. Es dauerte denn auch gar nicht lange, da ging die innere Kirchentür auf und eine einzelne Person kam den Mittelgang herunter. Ich dachte noch bei mir, hättest du doch jetzt Pfeffer zur Hand. Den hatte ich leider im Rucksack gelassen. Ich würde dann dem Entgegenkommenden eine Handvoll Pfeffer ins Gesicht gestreut haben. Ich hatte damals die mir heute vorgezeigte Browning-Pistole bei mir. Ich habe die Waffe entsichert. Der Herankommende ging an der rechten Seite der Bänke. Als er etwa auf einen Schritt an die erste Bank gekommen war, trat ich plötzlich einen Schritt vor und wollte um ihn herumgehen, indem ich guten Abend sagte. Er antwortete anscheinend sehr verdutzt auch, guten Abend, und leuchtete mit der Taschenlampe nach dem Opferstock hin. Währenddessen ging ich im schlanken Schritt in dem Mittelgang dem Ausgang zu. War aber vielleicht noch keine 3 Schritte gegangen, da hörte ich ihn schon hinter mir herkommen. Ich wurde dabei von oben bis unten von seiner Taschenlampe beleuchtet. Ich sagte mir, du musst ihm jetzt drohen, sonst gibt es kein Entkommen für dich. Ich verlangsamte deshalb meinen Gang. Er tat gleichzeitig dasselbe. Ich nahm meine Pistole und hielt sie ihm entgegen mit den Worten, »Mein Herr, bleiben Sie zurück. Sie sehen, ich bin bewaffnet. Sonst mache ich von der Waffe Gebrauch. Gestohlen habe ich bis jetzt nichts. Lassen Sie mich laufen.« Ich hatte mich kaum umgedreht, als er mir mit einem Satze nachgesprungen kam. Das Licht seiner Taschenlampe erlosch und ich bekam von ihm einen Schlag auf den Kopf, den ich aber nicht sehr verspürt habe. Von dem Schlage flog mein Hut herunter. Zugleich hatte er mich auch mit dem ganzen rechten Arm um die Gurgel gefasst, und zwar von hinten. Wir standen dann Mann gegen Mann. Ich sagte mir, dass ich den Angreifer verwunden müsse, damit er kampfunfähig würde.
Nachdem Christophers mehrere Schüsse auf den Pastoren abgegeben hat, sucht er das Weite. Wegen seines verloren gegangenen Hutes sei er noch einmal zurückgekehrt.
Von Rebsold aus fährt Christophers nach Wilhelmshaven, von wo aus er am folgenden Morgen um 6.18 Uhr den Zug nach Berlin nimmt. Er hat dort eine Wohnung.
Den ersten Bericht über die Tat las ich im Abendblatt des Berliner Lokalanzeigers vom 3. Januar. Hieraus ersah ich nur, dass der Geistliche wohl noch nicht vernehmungsfähig gewesen war, da von dem oder den Tätern die Rede war. Montags bin ich dann in die Gumpertsche Konditorei in der Königstraße gegangen und habe die Hannoversche Zeitung eingesehen, aus der ich sehen musste, dass der Pastor tot war. Es war mir einerseits schrecklich, ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben, andererseits war ich vorläufig beruhigt, aus dem Trieb der Selbsterhaltung heraus, dass ich einstweilen in Sicherheit war. Mit der Möglichkeit einer Verhaftung habe ich überhaupt nicht gerechnet, da ich glaubte, wenn man gut gekleidet wäre, würde man den Sicherheitsbeamten nicht auffallen.
Christophers Tatversion, dass er den Pastoren nicht vorsätzlich umgebracht, sondern mehr oder weniger in Notwehr gehandelt habe, ist der Grund, dass es im Juni 1914 zu einem Lokaltermin in der Kirche kommt. Der einzige Dorfbewohner, der sich an die damaligen aufregenden Ereignisse noch erinnern kann, ist der frühere Bauunternehmer Johann Sievers.
Das ist folgendermaßen passiert. Unser Pastor, da war so ein bisschen jähzorniger Kerl, war das, ein stabiler Mann. Der kommt hier in der Kirche rein und da sieht der Pastor, dass sich da einer am Opferstock beschäftigt. Also erst, da war an Kirchenstufe ein Opferstock. Und er geht drauf los und packt den Mann und hat Schusswaffe und hat ihn abgeknallt. Ja. Das weiß ich noch ganz genau. Da war ich ein 6-jähriger Junge. Am 5. Januar 1914 war das. Ja, eine große Aufregung in der Gemeinde. Damals war das ein Sonderfall, kann man wohl sagen. Ja, der Pastor, der hat sich den Mann geschnappt. Wie gesagt, also da waren Brocken und auch so ein bisschen jähzornig veranlagt war er sowieso. Und der schnappt sich den Mann. Also körperlich war er ihm nicht gewachsen, da war er ein kleiner, mickriger Kerl. Nachher war er hier noch Ortstermin, nannte man das ja. Dann haben sie ihn gefunden, wo der jetzige Flugplatz Schäfer ist, da hat er sich im Busch, da hat er sich verkrochen. Wo der jetzige Flugplatz Schäfer ist. Und dann haben sie ihn eingeliefert im Gerichtsgefängnis in Aurich. Und dann kamen sie mal zum Ortstermin, hier mit dem Motorboot, auf dem Jarekanal längs. Und dann haben wir den Mann auch noch gesehen. Damals hatten sie noch nicht diese jetzigen Handschellen, da hatten sie so eine Stange. Und dann, haben wir ihn gesehen. Ja, da war hier dann der Ortstermin. Und die damals den Schuss gehört haben, die waren dann auch Zeugen hier dabei. Ja, damals war das eine große Aufregung.
Während des Lokaltermins wurde in der Kirche ein Probeschießen veranstaltet im Auftrag der Staatsanwaltschaft und eine Reihe von Fotografien angefertigt. Die Bilder, die von erstaunlich guter Qualität sind und im Pfarrarchiv aufbewahrt werden, zeigen Christoffers in nachgestelltem Kampf mit dem Pastoren Lotz, dessen Rolle ein Polizist übernahm.
Einen Bericht von dem Lokaltermin gibt auch Pastor de Bur.
Am 20. Juni war wieder ein großer Tag für die Gemeinde. Der Mörder wurde zum Ortstermin nach hier gebracht. Eine große Menschenmenge hatte sich eingefunden. Endlich kam Christoffers. Er saß in einem Wagen, gefesselt zwischen zwei Gendarmen. Beim Anblick der Kirche lächelte er höhnisch. Zum Gastwirt Peters äußerte er, dass er schon mehrfach bei ihm zu Gast gewesen sei. Nach meiner Überzeugung ist Christoffers in der Adventszeit in der Kirche gewesen. Lange Zeit musste der Mörder vor der Kirchentür warten. Frau Pastor Lotz mit ihrer Tochter stand nahe bei ihm. Er achtete kaum auf sie. Christoffers machte den Eindruck eines frechen Menschen, dem alles einerlei ist. Er wurde sodann nach Aurich zurücktransportiert. Seither ruht die Angelegenheit. Der große, mit dem 1. August beginnende Krieg hat die Verhandlung der Mordsache verhindert. Der älteste Sohn des Ermordeten, Bruno, ist mit seinem Bruder Martin am 10. November 1914 in Flandern gefallen. Gottfried Lotz ist schwer verwundet. Durch die gewaltigen Ereignisse dieser Monate ist die Erinnerung an die grausige Tat stark abgeschwächt. Zu Ostern 1915 hat der Kirchenvorstand eine Gedenktafel für den ermordeten Seelsorger in der Kirche anbringen lassen. Am 2. Januar 1915, abends 9 Uhr, erinnerte kurzes Glockengeläut die Gemeinde an die vor Jahresfrist geschehene grausige Tat.
Für die Witwe Dorothea Lotz war 1914 ein furchtbares Jahr. Neben ihrem Mann verlor sie zwei ihrer Söhne im Krieg. Dazu kam, dass sie binnen weniger Monate die Pastorei verlassen mussten. Zusammen mit ihren übrigen Kindern zog sie nach Göttingen, wo sie durch die Beköstigung von Studenten mühsam den Unterhalt der Familie erwirtschaftete.
Wie von Christoph de Bur zu erfahren ist, rückte der Pastorenmord durch die Kriegsereignisse in den Hintergrund. Allein aus dem kleinen Rebsold verloren 29 junge Männer ihr Leben. In einem sinnlosen Krieg, der indes ungleich schicksalsergebener ertragen wurde als ein einziger Mord. Millionenfaches Morden im Krieg war eben gesellschaftlich legitimiert.
Italiens Riesenverluste in der 10. Isonzo-Schlacht.
Die Schlacht in Flandern ist entbrannt.
Ein schöner Sturmerfolg am Chemin des Dames. 557 Franzosen gefangen. Viel Kriegsgerät erbeutet.
So lauten Anfang Juni 1914 die Schlagzeilen, als das Verfahren gegen Christoph Heeren Christoffers vor dem königlich-preußischen Landgericht Aurich endlich eröffnet wird. Vorsitzender ist Landgerichtsdirektor Dr. Klaren aus Osnabrück. Im Gerichtssaal ist zu Demonstrationszwecken ein Modell der Rebsolder Kirche aufgestellt, außerdem ein Ständer mit einem Anzug des Pastoren Lotz. 12 Geschworene haben über das Schicksal des Angeklagten zu entscheiden.
Der Staatsanwalt stellt in seiner Anklagerede noch einmal die Ungeheuerlichkeit der Tat heraus.
In ernster Zeit sind sie herbeigerufen, um zu Gericht zu sitzen über ein Verbrechen schwerster Art,
ruft er den Geschworenen zu.
Die Voruntersuchung hat sich infolge des Krieges in die Länge gezogen. Doch in seiner Wirkung zittert das Verbrechen noch in allen Seelen Ostfrieslands nach. Gott sei Dank geschieht es selten, dass ein Kirchenräuber schlimmster Art den Hüter des Gotteshauses niederschießt. Das Verbrechen hat ein Gefühl des heiligen Zorns erweckt. Und die Gedanken der Ostfriesen sind heute hierher gerichtet. Und sie erwarten mit Spannung, dass diese Tat gesühnt wird. Wir alle wissen, dass auf Mord die Todesstrafe steht. Denn wer Menschenblut vergießet,
zitiert er das Alte Testament,
des Blut soll wieder vergossen werden.
Recht zurückhaltend nehmen sich dagegen die Ausführungen des Verteidigers aus. Der gesteht, dass er selbst keine Sympathien für den Angeklagten habe, aber seine Pflicht sei es nun einmal, alles für ihn Günstige hervorzuheben.
Ich bitte nicht, Mitleid mit ihm zu haben, aber auch keinen Zorn. Ich selbst würde ihn nicht wegen Mordes verurteilen.
Eben darum geht es. Mord oder Nichtmord, mit der Konsequenz Tod oder Leben für den Angeklagten. Auf den verurteilten Mörder wartete seinerzeit in deutschen Landen der Scharfrichter.
Immerhin, den genauen Sachverhalt herauszufinden, gibt sich das Gericht große Mühe. Etliche seitenlange Sachverständigengutachten, in denen von Schussrichtungen und Entfernungen und Schusskanälen, von Einschuss- und Ausschussöffnungen, von Verkohlungen und kolbenförmig aufgetriebenen Gewebsfasern, von Zersetzungsgasen und Pulverschleim die Rede ist, geben davon Zeugnis.
Als wesentliche Frage kristallisiert sich heraus, ob Christoffers, nachdem er schon einige Schüsse abgegeben hat, noch einmal in die Kirche zurückgekehrt ist, um den schwerverletzten Lotz endgültig zu töten. Der Angeklagte bestreitet dies vehement, doch die Indizien sprechen gegen ihn.
Der Lebenslauf des Täters, mit dem sich das Gericht ebenfalls befasst, offenbart, dass dieser praktisch immer auf der Schattenseite des Lebens stand.
Christoph Christoffers wird unehelich geboren, wächst in Burhave abwechselnd bei seiner Großmutter, bei Nachbarn und später bei seiner Mutter auf. 1901, im Alter von knapp 14 Jahren, gerät er zum ersten Mal mit der Justiz in Konflikt. Wegen eines kleinen Diebstahls erhält er einen Verweis.
Als er 17 ist und als Knecht beim Bauern arbeitet, wird er wegen Diebstahls von 17 Fahrrädern zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Eine barbarische Strafe, die ihn endgültig auf die schiefe Bahn bringt. 1906 erfolgt die zweite Verurteilung. Diesmal sind es 2 Jahre Zuchthaus wegen Diebstahls und Körperverletzung. Nach einigen Jahren der Ruhe, in denen er unter anderem bei einem Berliner Bauunternehmer als Putzer arbeitet und durch Konkurse von Baufirmen mehrfach um sein Geld betrogen wird, folgt 1913 und 14 eine Serie von schweren Diebstählen. Dafür verurteilt ihn das Landgericht Oldenburg im Juli 1914, also nachdem er die Rebsholter-Tat schon gestanden hatte, zu 15 Jahren Zuchthaus.
Vor Gericht sagt Christoffers in seinem Schlusswort, nach dem Urteil eines Prozessbeobachters, redegewandt und in deutscher Buchsprache, unter anderem:
Ich muss leider gestehen, dass ich zum Verbrecher geworden bin. Ich habe nicht die Absicht gehabt zu morden, denn dann hätte ich den Pastor gleich beim Eintreten erschossen. Ich habe eine schlechte Erziehung genossen und keine Elternliebe gekannt. Dadurch bin ich bald auf die schlechte Bahn gekommen. Ich war stets sehr leicht zu beeinflussen, sowohl im Guten wie im Bösen. Besonders von Gefängnisgenossen nahm ich viel an. Heute stehe ich hier als Verbrecher. Mit meinen Fähigkeiten hätte aus mir ein guter Mensch werden können.
In dem Gutachten eines Mediziners war Christoffers als ein Mensch von hoher Intelligenz und großer Geistesgegenwart, der nie seine Kaltblütigkeit verliert, charakterisiert worden. In einem Zeitungsbericht ist kurz und bündig vom feigen Mordbuben die Rede. Andere Quellen, die schon zitiert wurden, sprechen von einer grauenhaften Tat, die von ruchloser Hand bzw. von einem ruchlosen Mörder verübt wurde.
Warum eigentlich diese unglaubliche Empörung? War das Verbrechen in Rebsold tatsächlich ganz besonders ruchlos, der Täter ein feiger Mordbube? Helge Peters, Soziologe an der Universität Oldenburg, hat dazu einige erklärende Gedanken.
Auf den ersten Blick möchte man das meinen, ein Mord oder ein Totschlag in einer Kirche, das ist ja eine hochdramatische Handlung. Ich glaube nicht, dass sich in dieser Handlung damals nur so etwas wie Ruchlosigkeit oder dergleichen zeigt, sondern, also ich würde jedenfalls sagen, dass eine solche Interpretation etwas zu kurz greift, sondern es ist meiner Einschätzung nach eine etwas merkwürdige Mischung von Moralität einerseits und Ruchlosigkeit andererseits. Und zwar kann man das mal auf folgende Weise erläutern. Zunächst mal muss man sagen, dass die Autorität der Kirche seinerzeit, das weiß man, wesentlich gesicherter war, als das heute der Fall ist. Der Pastor galt damals noch als Autoritätsperson. Wenn man einmal davon ausgeht, also der Ruf, das Ansehen, die Autorität der Kirche war gut etabliert, wesentlich besser etabliert als heute. Und dann kann man zu folgender Reihe kommen. Man kann sagen, bei einem Diebstahl erwischt zu werden, ist peinlich, ist auch heute peinlich. Bei einem Diebstahl in einer Kirche erwischt zu werden, ist noch um einen Grad, um einen deutlichen Grad peinlicher damals. Bei einem Diebstahl in einer Kirche von einem Pastor erwischt zu werden, das ist sozusagen das Peinlichste, was man sich überhaupt denken kann, bei der Annahme, dass die Kirche eine hohe moralische Autorität ist. Man kann sozusagen das Stigma, wie wir sagen, also das hässliche Merkmal des Diebes, das unter solchen Umständen angeheftet wird, eigentlich kaum ertragen. Da bleibt sozusagen entweder Selbstmord oder Mord. Und ich würde glauben, dass und der vor diesem Hintergrund dieses Handeln dieses Mannes in Rebsold verständlich wurde. Er ist sozusagen nicht eigentlich Mörder, sondern die ungeheure Peinlichkeit, also Peinlichkeit ist dabei noch ein ziemlich flaches Wort, die große Scham, die über ihn käme, der hat er entfliehen wollen, indem er nun den Entdecker getötet hat, weil das für ihn die einzige Chance war, sozusagen von dem Stigma, von diesem ganz, ganz schweren, dem schwersten Stigma eigentlich loszukommen. Und insofern eben eine Mischung von Ruchlosigkeit und Moralität. Es ist sogar die Moralität der damaligen Zeit, die zu dieser Ruchlosigkeit führt.
Mit anderen Worten, in einem Krämerladen hätte Christophers, wäre er ertappt worden, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geschossen. Erst die rigorose Moral der Zeit lässt ihn zur Waffe greifen.
Die ungeheure Empörung über die Tat erklärt sich vermutlich daraus, dass dieser als Angriff auf die moralische und gesellschaftliche Ordnung empfunden wurde. Mit dem Pastoren hatte es eben einen Repräsentanten jenes Systems getroffen, das wesentlich auf den Säulen Kirche, Kaiser und Vaterland ruhte. Eines Systems, das allerdings durch den Krieg immer mehr aufgeweicht wurde.
Nach zweiwöchiger Verhandlung wird am 17. Juni 1914 das Urteil gefällt.
Nach dem Spruch der Geschworenen ist der Angeklagte schuldig, am 2. Januar 1914 zu Rebsold bei der Unternehmung einer strafbaren Handlung, nämlich fremde bewegliche Sachen einem anderen in der Absicht wegzunehmen, dieselben sich rechtswidrig zuzueignen, um sich der Ergreifung auf frischer Tat zu entziehen, vorsätzlich den Pastor Lotz getötet zu haben.
Seinen Kopf hat Christophers damit also gerettet. Nicht Mord, sondern vorsätzliche Tötung, lautet das Urteil. Davon abgesehen ist es mit der Milde aber nicht weit her.
Bei der Zumessung der Strafe ist erwogen worden, dass der Angeklagte den Pastor rücksichtslos niedergeschossen hat, obwohl er seinen Zweck auf anderem Wege hätte erreichen können. Da ein Mensch wie der Angeklagte keine Milde verdient und für die Mitmenschen unschädlich gemacht werden muss, hat das Gericht auf lebenslänglich Zuchthaus erkannt.
Christophers sitzt im Zuchthaus Lüneburg ein, wo er, vielleicht ist es ein Wink des in seinem Fall oft bemühten Himmels, nur 4,5 Monate nach dem Urteil stirbt. An Darmkatarrh und Ödem, wie es in den Akten heißt.
In Rebsold ist das Geschehen aus dem Jahr 1914 immer noch lebendig. Alice Eckhoff, Jahrgang 1924, erinnert sich genau, wie es war, als sie zum ersten Mal von dem Ereignis hörte.
Ich habe zum ersten Mal von der Geschichte gehört, als wir zum Kindergottesdienst gingen. Herr Pastor de Boer, der hatte den Kindergottesdienst eingerichtet. Und zwar nach dem Gottesdienst blieben wir 20 Minuten bis eine halbe Stunde noch in der Kirche. Dann gingen wir auf den sogenannten Gang. Und dann hat er uns so Geschichten erzählt und wir durften die Kirche besichtigen. Und er hat uns den Taufstein gezeigt, er hat uns auch die große eigene Tür gezeigt mit den Sachen, die da drin standen. Da stand eine Sanduhr drin, eine Predigeruhr, ein Halseisen lag drin. Und das war für uns Kinder damals, wir waren 11 oder 12, ja ganz was Besonderes, so etwas zu sehen. Und dann hat er uns auch die Geschichte erzählt von diesem Pastorenmord. Und da waren wir ja ganz voll von. Und das wurde zu Hause noch wieder nachgefragt. Und unsere Mutter wusste auch sehr gut Bescheid darüber, wenn sie auch das wohl nicht miterlebt hat. Sie kam aus Marx, aber die ganzen Leute waren eben voll davon, dass so ein Mord in der Kirche passieren konnte. Ich kenne eine Frau Bus aus Ezel, die stammt aus Abekafe und denn, wenn ich sie mal treffe, ja, ich will nur ganz genau früher, als uns das vertellt wurde von der Pistolenmord und denn, ich weiß noch ganz genau, wo die Kugeln da in der Tür gesessen haben. Ich glaube, alle, die hier aus dieser Gegend sind, sind eben sehr betroffen gewesen und haben es auch nicht vergessen können.
Nun ist allerdings Alice Eckhoff der Kirche und dem Kirchenleben ganz besonders verbunden. In den Sommermonaten macht sie Kirchenführungen für Touristen. Und da ist der Pastorenmord natürlich immer eins der Themen.
Für manch andere Dorfbewohner liegt freilich das Verbrechen schon zu lange zurück, als dass sie davon noch besonders berührt würden.
Och, wissen Sie, das war damals schon alltäglich, wie wir in dem Alter waren, nicht? Da hing die Tafel in der Kirche, das wurde erklärt. Und als Kind, ich meine, wenn man es nicht miterlebt hat, sieht man es ja nicht so schrecklich mehr, nicht? Dann ist es mehr so, es ist so gewesen, nicht? Muss ich sagen. Dass es nur für mich so schrecklich war, das kann ich gar nicht sagen.
Diese Dorfbewohnerin, Gesine Kuhlmann, ist übrigens eine Enkelin jenes lange verstorbenen Bauern Peeks, der die Pastorenmordballade verfasste.
Ein Bewohner Rebsholz ist allerdings gewissermaßen von Berufswegen und auch heute noch besonders interessiert und, wenngleich in abnehmendem Maße, von den 8 Jahrzehnte zurückliegenden Ereignissen betroffen, nämlich Pastor Klaus Dörjes. Von ihm stammen die Ausführungen zur Rebsholter Kirche, die eingangs zu hören waren.
Der Geistliche ist seit 1966 Gemeindepastor in Rebsholt, wo er sich, wie er sagt, sehr zu Hause fühlt. Er lebt mit seiner Familie in der alten Pastorei, die einst von Christian de Buhr, dem Kollegen des Pastoren Lotz, bewohnt wurde.
Klaus Dörjes berührt an diesem Fall besonders, dass er in der Persönlichkeit des Getöteten durchaus eigene Züge erkennt. Auf die Frage, warum wohl Lotz den Täter nicht einfach laufen ließ, meint er:
Ich glaube, das ist eine Augenblicksentscheidung, die nicht über den Verstand läuft. Ich kann mir vorstellen, alles das, was ich über ihn gehört habe, bestätigt das, dass er da nicht lange überlegt hat, sondern zugefasst hat. Und ich glaube, das ist also eine Reflexhandlung. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das ähnlich ginge, wenn mir in der Kirche jemand begegnet, der mit der Kollektenbüchse das Weite suchen will, dass ich dann im Moment vielleicht nicht denken würde, jetzt hältst du dich zurück, lass ihn laufen, sondern im Augenblick würde vielleicht die Empörung dann auch überwiegen.
Auch für Pastor Dörjes ist das Geschehen von 1914 Geschichte. Zumindest am Tage und bei Sonnenschein. Jedoch,
ich kann nicht leugnen, wenn ich allein abends in der Kirche gehe, dass ich dann doch immer so das Gefühl habe, hier ist mal sowas passiert. Also man hat dann immer so ein leicht kribbeliges Gefühl beim Gang durch die einsame Kirche.
Eine Tat, die zum Himmel schreit, der Pastorenmord im ostfriesischen Rebsholt im Jahre 1914. Nachforschungen von Andreas Wojak waren das, der sich weitgehend auf eine Dokumentation Werner Janssens stützen konnte und an dieser Stelle auch Margareta Wojak Dank sagt für die Hilfe bei der Entzifferung schwer lesbarer handschriftlicher Texte. Es sprachen Hille Darjes, Ulla Evra, Günter König und Jens Scholkmann. Ton und Technik Frauke Schulz und Dorette Gerlmann. Redaktionsassistenz Maike Trams.